ARD Sounds.
Die Spritpreise führen zu Tanktourismus in den Grenzregionen, was erlaubt ist und was nicht.
Finanzplanung, wie Frauen besser vorsorgen können.
Und Meteoriteneinschlag in Koblenz. Kann das jetzt öfter passieren?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo, es ist Dienstag, der 10. März. Heute wieder mit Tanja und Philipp bei 15 Minuten. Schön, dass ihr dabei seid.
Guten Morgen.
Wenn ihr in den letzten Tagen tanken wart, habt ihr sicher mitbekommen, dass der Sprit an vielen Orten über 2 Euro kostet. Das liegt am Krieg im Iran und dass dort gerade die Öltanker nicht wegkommen. Der Ölpreis ist extrem in die Höhe geschossen.
Und weil Diesel und Benzin gerade so extrem teuer sind, gehen jetzt viele, die in Grenzregionen wohnen, einfach im Nachbarland tanken. Es gibt also noch mehr als sonst Tanktourismus.
Weil die Spritpreise in Deutschland so explodiert sind und man sich das als Familie eigentlich gerade gar nicht mehr leisten kann, um Auto zu fahren. Und dementsprechend habe ich mir heute freigenommen, um nach Polen rüberzufahren, um die Autos zu tanken dann. Und ich verstehe halt definitiv nicht, wieso in Polen die Spritpreise nicht so exorbitant explodiert sind wie bei uns in Deutschland. Weil Polen ist genauso betroffen von dem Krieg, so wie unser Land oder wie alle anderen Länder. Aber hier explodieren die Spritpreise nicht.
Das war Stefanie Danek, dass die Spritpreise zum Beispiel in Polen oder Tschechien günstiger sind. Das ist jetzt aber nicht nur in Krisensituationen so, sondern eigentlich das ganze Jahr über.
Ja, laut ADAC sind die Spritpreise in Ost- und Südeuropa fast immer deutlich niedriger als bei uns. Es liegt unter anderem daran, dass die Steuern und Abgaben auf Diesel und Benzin nicht so hoch sind wie bei uns. Aktuell reden wir da so von 30 bis 60 Cent pro Liter, die es in Polen und Tschechien günstiger ist.
Stefanie ist eine von vielen, die gerade zum Tanken rüberfahren. Einige Autofahrer gehen noch einen Schritt weiter sogar und tanken nicht nur ihre eigenen Wagen, sondern die befüllen dann zusätzlich auch noch Kanister und so. Das ist aber nicht in allen Fällen erlaubt, muss man
genau,
sagen.
Genau, es geht nur für den Eigenbedarf und es gilt, Kanister bis zu 20 Liter sind zollfrei. Aber nur, wenn der Treibstoff zum jeweiligen Motor passt. Also jetzt nicht sozusagen mit einem Diesel rüberbrettern und dann mit Benzin zurückfahren. Wenn diese Menge überschritten wird von den 20 Litern, dann drohen Energiesteuerabgaben. Zollbeamte suchen deshalb jetzt gerade auch stichprobenartig an der Grenze zu Polen und Tschechien verstärkt nach Tanktouristen. Schwerpunkte sind wohl vor allem Brandenburg, Sachsen und Bayern.
Ja, aber auch im Westen gibt es Beispiele für Tanktourismus. An der belgischen Grenze konnte man Sonntag zum Beispiel im belgischen Olpen, das liegt dann bei Aachen, Diesel für 1,79 Euro tanken. In Aachen war der Diesel teilweise 30 Cent pro Liter teurer zur selben Zeit. Und das sind ja bei einer 50 Liter Tankfüllung oder so schnell 15 Euro Unterschied. Ja,
wir haben gerade schon kurz das angerissen. Das liegt einerseits an den Abgaben. Also wenn ein Liter Diesel 2 Euro bei uns kostet, besteht fast die Hälfte davon aus Energiesteuer, CO2-Abgabe und Mehrwertsteuer. Das ist halt in anderen Ländern einfach nicht so ein großer Anteil. Mhm. Es gibt aber auch Kritik daran, dass die Mineralölkonzerne wie BP oder zum Beispiel Shell die Preise stärker erhöhen jetzt gerade, als es eigentlich nötig wäre.
Ja, genau. Der Vorwurf ist da. Vor ein paar Wochen, als die das Öl nämlich gekauft haben, da war es ja noch billig auf dem Weltmarkt. Das war ja noch vor dem Krieg, also alles noch ganz normal, ne? Und jetzt wollen die Konzerne vor allem ordentlich Gewinne einstecken, wird ihnen zumindest vorgeworfen.
Die Konzerne wiederum sagen, wir müssen jetzt an den Tankstellen ordentlich Geld verdienen, um den teuren Benzin und Diesel, der halt jetzt auf dem Markt ist, dann überhaupt nachkaufen zu können. Wir haben ja mitbekommen, der Ölpreis ist halt jetzt total in die Höhe geschossen.
Für uns Verbraucher ist es jetzt auf alle Fälle erstmal deutlich teurer, merken wir alle. Ne? Ich habe auch für 2,20 Euro waren das sogar tanken müssen, ging nicht anders. Ja, und nicht jeder wohnt an der Grenze und kann da mal eben kurz voll machen. Wir beide ja auch zum Beispiel nicht. Da gilt dann, am besten tankt ihr abends zwischen 19 und 20 Uhr und vermeidet möglichst das Tanken zwischen 7 und 8 Uhr morgens. Da ist es schon mal schnell teurer.
Und ob und wann es dann wieder günstiger wird, hängt natürlich auch von den Entwicklungen im Iran ab und ob die Öltransporte da bald wieder ein bisschen geregelter ablaufen. Aber selbst dann kann es mit der Preisentspannung dauern, denn es gibt laut Experten, das fand ich irgendwie ganz spannend, habe ich gestern in der Recherche gelernt, den sogenannten Rakete- und Federmechanismus. Der Spritpreis steigt, wenn die Ölpreise steigen, und zwar rasant wie eine Rakete. Aber wenn die Ölpreise wieder fallen, reagieren die Mineralölkonzerne deutlich langsamer. Die Preise sinken nur allmählich, langsam wie eine Feder. Deswegen Rakete und Federmechanismus.
Das hast du jetzt schön erklärt. Was jetzt auch wieder diskutiert wird, ist eine Spritpreisbremse. Also, dass der Tankpreis gedeckelt wird bei einem bestimmten Wert und nicht höher schießen kann. Kroatien und Ungarn haben das jetzt gemacht. In Kroatien soll der Liter Benzin höchstens 1,50 Euro kosten, der Liter Diesel 1,55 Euro.
Unsere Kurznachrichten.
Die NATO-Luftabwehr hat eine Rakete aus dem Iran über der Türkei abgeschossen. Es gab da keine Toten oder Verletzten, aber es ist jetzt bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von einer Woche, bei dem halt so ein iranisches Geschoss den Luftraum des NATO-Mitglieds, also in dem Fall der Türkei, verletzte. Inzwischen wächst die Sorge, dass auch EU-Länder direkt vom Krieg betroffen sind, gerade durch solche Aktionen. Daher ist Bundesaußenminister Wadefuhl jetzt nach Zypern gereist.
Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, haben wir ja gestern drüber gesprochen, streiten sich jetzt die Grünen und die CDU über den Ministerpräsidentenposten. Die CDU hat vorgeschlagen, die Amtszeit einfach aufzuteilen. Der Wahlgewinner von den Grünen, Cem Özdemir, hat das aber schon abgelehnt. Will er nicht, er will regieren. Bei der Wahl am Sonntag haben die Grünen knapp vor der CDU gewonnen. Im Landtag kommen beide Parteien aber auf jeweils 56 Mandate.
In der Corona-Zeit mussten viele Masken beschafft werden. Wie das in Deutschland passiert ist, sorgt seit einigen Jahren für Kritik. Im Fokus steht da das Gesundheitsministerium. Das wurde damals von Jens Spahn geführt. Spahn wurde unter anderem vorgeworfen, die Masken viel zu teuer eingekauft zu haben. Außerdem auch zu viele. Und bei Menschen, die ihm nahestanden, also mehrere Vorwürfe. Jetzt ist das Verfahren gegen den heutigen Unionsfraktionschef eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft sagt, es gibt keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat.
Am Sonntag war ja Weltfrauentag und da und auch gestern sind viele Frauen in Deutschland auf die Straße gegangen. Sie wollten auf die vielen Ungerechtigkeiten zwischen Mann und Frau aufmerksam machen, die, man muss es ja leider so sagen, die es einfach nach wie vor so gibt, auch ja. 2026. Ne? Eine davon ist, dass Frauen nach wie vor oft weniger verdienen als Männer. Im Schnitt sind das 16%, die wir weniger verdienen.
Ja, und das hat nicht nur im Jetzt große Folgen, sondern es hat Folgen für das ganze Leben. Deswegen wollen wir heute drauf schauen, wie Frauen sich finanziell besser absichern können. Wenn zu Hause darüber gesprochen wird, wer in Teilzeit geht und wer mehr Care-Arbeit bei den Kindern übernimmt, dann sind es nach wie vor oft die Frauen. Und das liegt auch daran, dass sie oft weniger verdienen als die Ehemänner. Wer mehr Geld nach Hause bringt, geht weiter voll arbeiten.
Frauen zahlen also am Ende häufig weniger in die gesetzliche Rentenversicherung ein und haben dann natürlich auch im Alter einfach weniger Geld. Manchmal reicht das kaum zum Leben. Frauen müssten sich also eigentlich erst recht um Finanzen und Investments kümmern, um all das auszugleichen irgendwie, tun sie aber irgendwie nicht.
Ja, gerade in Beziehungen mit Mann und Frau sind Finanzfragen oft noch ein klassisches Männerthema, zumindest wenn es darum geht, irgendwie größere Anschaffungen zu machen, also zum Beispiel ein Auto oder irgendwie technische Gerätschaften, wie auch immer, oder eben fürs Alter vorzusorgen mit Aktien. Frauen entscheiden eher über die Finanzen im Haushalt, also was eingekauft wird zum Beispiel, so ist es zumindest in den meisten Fällen.
Ja, oder oft noch, ne? Das war auch bei Isabel Baumeister aus dem Münsterland in Nordrhein-Westfalen so. Sie hat lange in der Firma ihres Mannes gearbeitet, sich aber dann vor allem um die vier Kinder gekümmert, also ganz klassisch aufgeteilt. Inzwischen ist Isabel getrennt und hat einen Laden aufgemacht, sich selbstständig gemacht, einfach auch um finanziell eigenständig zu sein.
Mir fehlt einfach die klassische Vorsorge, quasi die Rente. Das, was ich brauche zum Leben, etwas, was ich anlegen kann, wovon ich später profitieren kann, dass ich ein bisschen Geld im Überschuss habe.
Isabel hat auch noch gesagt, dass sie sich heute ärgert, dass sie sich nicht früher gekümmert hat. Irgendwie hat sie halt gedacht, dass sie durch die Heirat abgesichert ist.
Dazu kommt, dass Frauen beim Thema Finanzen auch oft unsicher sind. Zum Beispiel glauben laut einer Umfrage des Deutschen Bankenverbandes nur rund die Hälfte der Frauen, dass sie sich gut oder sehr gut in Geldangelegenheiten auskennt. Bei den Männern sind es 3/4 zum Vergleich.
Das liegt oft daran, wie Jungen und Mädchen aufwachsen, sagt Finanzexpertin Claudia Müller.
Wir sehen schon im Kleinkindalter wird Jungs eher gesagt, ja klar, probier das doch mal aus. Und Mädchen wird gesagt, sei eher vorsichtig, sei ordentlich, sei brav, sei nett. Und das setzt sich durch. Das heißt, Frauen denken sich dann eben, naja, sei vorsichtig, heißt ich spare. Männer denken, ach, ich probiere mal aus, wie das funktioniert mit dem Investieren. Und dadurch investieren Männer, bevor sie überhaupt verstanden haben, wie das funktioniert. Und Frauen investieren gar nicht, obwohl sie eigentlich schon mehr Wissen haben, als sie häufig so denken.
Ja, das kann ich, glaube ich, Wissen bestätigen. Männer investieren, bevor sie überhaupt verstanden haben, wie das funktioniert, finde ich lustig.
Ja, genau. Manchmal haben sie auch Glück, ne? Das zeigt sich auch auf dem Aktienmarkt, dass Frauen vorsichtiger sind. Im vergangenen Jahr haben sich rund 15% der Frauen in Deutschland am Aktienmarkt beteiligt und bei den Männern liegt der Anteil bei fast 25%.
Wenn ihr eure Finanzen jetzt vielleicht direkt angehen wollt, verschafft ihr euch am besten erstmal einen Überblick über eure Ein- und Ausgaben, checkt, ob ihr wirklich alle Versicherungen braucht, die ihr habt. Und wichtig, wenn ihr Schulden habt, solltet ihr die erstmal bezahlen, bevor ihr anfangt zu sparen. Und legt dann davor vielleicht auch ein bisschen was auf die hohe Kante, Notgroschen, wenn mal Waschmaschine kaputt geht, Auto, wie auch immer.
Genau, und wenn ihr dann wisst, was jetzt so gehen könnte, legt ihr idealerweise eine monatliche Summe fest, die ihr sparen wollt. Und die soll dann automatisch zum Beispiel in einen ETF-Sparplan fließen.
Damit ihr wisst, was gut zu euch passt, tauscht euch mit Freunden und Bekannten aus. Es gibt ja häufig irgendwie auch Leute, die da schon ein bisschen tiefer im Thema sind. Mhm. Holt euch Tipps. Außerdem gibt es inzwischen auch viele seriöse Ratgeber. Sollte man natürlich ein bisschen drauf achten, was man da konsumiert. Sowas wie Finanztipp oder Finanzfluss kann man da empfehlen. Auch die Verbraucherzentralen bieten Beratung zu Geldanlage und Altersvorsorge an.
Und zum Schluss noch ein Fakt, der euch vielleicht auch motiviert. Untersuchungen zeigen nämlich, dass wenn Frauen am Aktienmarkt investieren, sind sie häufig die besseren Anlegerinnen, also sie fahren eine höhere Rendite ein, weil sie im Vergleich zu Männern in der Regel eher langfristig investieren, während Männer häufiger zu kurzfristigen und auch riskanten Aktionen neigen.
Ja, wie gesagt, bevor Sie sozusagen es richtig verstanden haben. Am Sonntagabend ist in Koblenz ein Meteorit, also ein kleiner Gesteins- bzw. Metallbrocken eingeschlagen. Social Media ist voll davon, wir hatten auch kurz drüber gesprochen gestern. Viele haben im Westen Deutschlands einen Feuerschweif am Himmel gesehen oder zumindest gehört.
Ich hörte auf einmal ein zischendes Geräusch und einen Einschlag, als würde irgendwie ein Auto kollidieren. Und ich habe um mich geschaut, nichts gesehen, dachte ich so, okay, vielleicht hat einer irgendwo gegengeschlagen. Ich konnte überhaupt nicht zuordnen.
Also viele, die das gesehen haben, die hatten auch echt Angst, ne? Auch wegen der Weltlage gerade. Ja. Da denkt man vielleicht auch, oh Gott, gibt es jetzt einen Angriff oder
Raketen,
sowas?
Ja.
Also das weiß man alles nicht, ne? Aber auch ohne Gedanken an einen Krieg oder so, wenn da einfach so irgendwas am Himmel passiert, finde ich das erstmal komisch. Macht mir auch Angst. Und wir wollen uns jetzt mal genauer angucken, ob solche Meteoriteneinschläge häufiger passieren und ob wir uns darüber Sorgen machen müssen.
Und da können wir direkt weitestgehend Entwarnung geben. Meteoriteneinschläge wie der in Koblenz sind eher selten und meistens auch nicht sehr gefährlich. Klar, im All fliegt viel rum und das gelangt auch häufiger mal bis in unsere Erdatmosphäre. Wir bekommen es aber eher selten mit.
Ja, wenn kleine Gesteins- oder Metallbrocken von Asteroiden aus dem Weltall auf die Lufthülle der Erde treffen, dann zerfallen die oft in so viele deutlich kleinere Stücke. Manche davon, die verglühen einfach. Dann gibt's da so einen Feuerschweif, also ein Meteor heißt es dann. Andere landen auf der Erde und die nennt man dann Meteoriten. Und genau solche Brocken, die sind jetzt über Deutschland geflogen.
Sonntag 19 Uhr ist dann ein Stückchen davon in Koblenz in Rheinland-Pfalz in ein Hausdach eingeschlagen. Das lag dann da im Schlafzimmer. Man kann Bilder davon im Internet sehen und das sieht einfach aus wie so ein größeres silbernes Metallstück. Wenn ihr euch das anschauen wollt, findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung. Es hat auch ein fußballgroßes Loch in die Decke gerissen von diesem Schlafzimmer, aber zum Glück niemanden verletzt.
Ja, trotzdem Schlafzimmer, ja. die kriegen doch einen Schock ohne Ende. Dass so kleine Brocken in die Erdatmosphäre eindringen, das passiert eigentlich immer wieder, häufiger als ich vorher gedacht habe. Dass man das aber so gut sehen kann wie jetzt am Sonntag und Teile davon sogar dann einschlagen, das ist eher selten.
Ja, der letzte größere Fall in Deutschland war vor 2 Jahren in Brandenburg. Einen noch etwas stärkeren Einschlag gab es noch ein Jahr vorher bei Elmshorn in Schleswig-Holstein. Das Ding ist, Warnungen vor diesen Einschlägen sind schwierig, weil das Weltall so groß ist, dass man das gar nicht alles beobachten kann. Du hast es gerade schon gesagt, sehr viele Dinge kommen auf die Erde zu. Und in vielen Fällen sind die Gesteins- oder Metallbrocken halt nicht gefährlich, sagt auch unser Kollege Uwe Gradwohl, der ist Wissenschaftsredakteur.
Gefährlicher wird's, wenn diese Brocken größer sind. Also bei Größen über 10 Meter, da wird's dann wirklich schwierig. Da sind dann die Druckwellen beim Zerbrechen dieser Brocken in der Atmosphäre so groß, dass dann auch große Schäden an Gebäuden entstehen können.
Ja, Weltraumbehörden, die schauen sich solche Brocken an, aber nur größere, ab 20 Meter Durchmesser, weil die dann auch eine größere Gefahr sein können, wenn die bei uns einschlagen.
Ja, grundsätzlich gilt aber auch nach den vielleicht etwas besorgniserregenden Bildern vom Sonntag in Koblenz, wir müssen uns keine allzu großen Sorgen machen. Und tatsächlich noch ein positiver Teil dieser Story, es gibt übrigens auch Menschen, die sich darüber sogar ein Stück weit gefreut haben. Also nicht über das Loch im Schlafzimmer, aber über den wissenschaftlichen Wert dieser Teile, die da runtergekommen sind, weil da kann man jede Menge analysieren.
Genau, alle untersuchen. Ja. Heute ist ein wichtiges Datum, ihr Lieben, weil heute vor 150 Jahren wurde das erste Mal telefoniert auf dieser Welt, was ich immer ausgiebig mache. Ja. Der Schotte Alexander Graham Bell gilt als einer der Pioniere der Telefonie und der hat am 10. März 1876 seinen Assistenten angerufen und gesagt, Mr. Watson, kommen Sie her, ich möchte mit Ihnen sprechen. Also wahrscheinlich klang das noch ein bisschen anders, aber so ungefähr.
Und Mr. Watson stand wahrscheinlich im Zimmer nebenan.
Genau. Und das waren dann die ersten Worte, die über eine Entfernung hinweg irgendwie verständlich übertragen wurden. Und das war eine Revolution damals.
Von diesem Gespräch gibt es leider keine Aufnahme, aber wir haben eine, die ein paar Jahre später entstanden ist. Die Qualität ist nicht so doll, ist klar. Am besten, ihr macht mal ein bisschen lauter. So hat es damals geklungen. Also erzählt so 32, 33 genau. Und so weiter und so fort. Ja.
Krass, wie sich das seitdem irgendwie entwickelt hat, ne?
Ja, also die Quali ist, wenn man durch entlegene Orte hier in Sachsen-Anhalt fährt, kann das ähnlich klingen, aber das ist ein Thema, dem wir uns nochmal an anderer Stelle widmen.
Ja, genau.
Wir wünschen euch jetzt einen schönen Dienstag, wir hören uns gerne morgen wieder. Kommt gut durch, bis dahin, ciao.
Macht's gut, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.